Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend bezieht sich darauf, ob der Mensch gesellschaftlich oder genetisch bedingt ist. Und das ist nicht so ein akademisches Thema, wie Sie vielleicht denken. Die heutige Politik ist voll von diesem Thema. Die linken Richtungen in der Politik, die glauben, dass wenn man die Gesellschaft so gestaltet, dass sie paradiesisch wird, dann wird der Mensch zum Engel, also dass die Umwelt uns bedingt. Ich habe keine Gefahr gesehen in der Richtung bis jetzt. Die andere Seite, die rechte Seite, glaubt, dass die Genetik allein alles bedingt. Wir müssen selber entscheiden heute Abend, wo die Wahrheit liegt, denn die Wahrheit ist selten sehr leicht zu bestimmen. Man muss alle Seiten überlegen. Wir lieben zu sehr Slogans und das will ich Ihnen heute Abend nicht geben. Ich fordere Sie auf, mit mir ein bisschen zu denken heute Abend. Sind Sie bereit, das zu tun? Denn ich habe eine Tagesarbeit hinter mir. Ich muss auch ein bisschen denken als Entlastung von der Tagesarbeit, nicht wahr? Nun, ich will ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Sie sind meine Meerschweinchen heute Abend, aber ich plage Sie wirklich nicht. Ich plage keine Tiere, ich bin dagegen. Aber Menschen viel weniger, wenn ich es vermeiden kann. Und ich lese Ihnen etwas vor und ich bitte Sie jetzt, alle Stimulusüberflutung beiseite zu tun. Sie wissen, was Stimulusüberflutung ist. Man nimmt zu viel ein durch die Ohren und die Augen und die Nase und den Mund und durch die allgemeine Propriozeption. Und das Ergebnis ist, dass man K.O. ist. Ich will Sie zur Ruhe auffordern heute Abend, indem ich dieses kleine Experiment mit Ihnen mache. Ich lese Ihnen etwas vor. Wenn ich es Ihnen vorgelesen habe, müssen Sie sagen, in Ihrem Herzen, nicht zu laut, es sind zu viele Leute hier, warum ich das gelesen habe. Das heißt, dass Sie hören müssen, was ich sage, sonst können Sie sich gar kein Urteil erlauben. Ich habe sehr oft festgestellt, dass Menschen lieber so lernen und hören sollten, ehe sich ein Urteil erlauben. Tun Sie das. Es ist nicht sehr viel. Ich erwarte nachher entweder die Aha-Reaktion oder die Oho-Reaktion, je nachdem. Hören Sie zu. Als aber viel Volk zusammenkam und die Leute aus allen Städten zu Jesus hinzogen, sprach Jesus in einem Gleichnis, also was wir sagen würden heute, in einem Denkmodell. Hier ist ein Denkmodell und das ist, wozu wir zusammengekommen sind heute Abend. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Nun, Genetik, verrate ich Ihnen, hat etwas mit Samen zu tun. Überlegen Sie, was das bedeutet als Verheißung des Kommenden. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels, die fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit aufwuchsen, sie erstickten es. Und noch anderes, bedenken Sie, was anderes ist. Das andere ist Korn, Samen, Genetik. Okay? Noch anderes, Korn, fiel auf den guten Boden und wuchs auf und trug hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Und da sprach Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Die Geheimnisse des Reiches Gottes hängen mit Korn, mit Genetik zusammen. Wir werden gleich sehen. Das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, den übrigen aber in Gleichnissen, in Denkmodellen, dass sie nicht über Denkmodelle hinauskommen, damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same, die Genetik, ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Wege sind die, welche es, das Korn, die Genetik, den Samen, gehört haben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg. Herzen. Damit sie nicht glauben und gerettet werden. Glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Sie, die nur für den Augenblick glauben und im Augenblick der Versuchung abfallen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Und sie werden in ihrem Wandeln von Sorgen und Reichtum und Genüssen des Lebens erstickt. Und sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Das sind im guten Boden, aber sind die, welche in einem feinen und guten Herzen das Wort, das sie gehört haben, behalten und Frucht tragen in Beharrlichkeit. Soweit das, was ich Ihnen vorlesen wollte. Und jetzt habe ich noch eine Bitte. Für Sie ist es kein Experiment. Wissen Sie, ich habe ziemlich viel getan diese Woche. Und man wird nicht jünger jeden Tag. In meinem Alter, wenigstens habe ich das festgestellt. Und da brauche ich Kraft. Darf ich um Kraft bitten für mich und für Sie, die Meerschweinchen heute Abend? Wir beten zusammen. Herr Jesus, du bist der Herzenskündiger, kennst mein Herz. Und das Herz eines jeden hier. Gib mir weise Worte. Und gib uns weise, beruhigte Gedanken, dass wir hören können und verstehen. Amen. Das Thema also heute Abend ist Umwelt und Genetik, Umstände, soziale Umstände, Genetik, genetische Umstände, die uns bedingen. Nun, der erste, der vernünftig auf diesem Gebiet arbeitete, war Mendel. Mendel arbeitete viel vernünftiger als Darwin. Darwin meinte, dass wir kleine Veränderungen in der Zelle bekommen und dass diese Veränderungen, wie er sagte, blended werden. Die werden langsam vermischt. Nicht, dass sie irgendwie eine Entität für sich sind. Er hat keine Ahnung davon, Darwin, dass die Genetik mathematisch ist. Er meinte, dass die Eigenschaften von Mutter und von Vater in dem Kind zusammenfließen und verdünnt werden. Nun, wenn das der Fall gewesen wäre, wie er selber gesehen hat, hätte seine Theorie nicht bestehen können, Darwinismus. Denn eine gute Mutation, wie er es nannte, wäre verdünnt geworden unter dem Volk. Es war Mendel, der das richtig stellte, und Darwin vor seinem Tod hat es leider nicht gewusst. Mendel hat mit den Gartenerbsen gearbeitet und stellt fest, dass man voraussagen kann, wie die Eigenschaften der Kinder sozusagen, des Nachkommens sein werden nach mathematischen Gesetzen. Und er hat es auch veröffentlicht und seine Arbeit ist so geblieben, heute unverbessert, wie es da war damals, denn es war wahr. Nun, wie kommt es, dass Sie die Augen der Großmutter haben? Wie kommt es, dass ich die Augen meiner Mutter habe? Wie kommt es, dass ich die Gestalt meines Vaters habe, wenn ich nach Haus gehe zu meinen drei Schwestern, die noch überleben, die sagen, ah, da kommt der Pop, er wird ihm ähnlicher mit jedem vergehenden Jahr. Es ist einfach so. Wie kommt es, dass Sie, liebe Dame, Sie können keine Kohlköpfe gebären? Sie können nur Kinder gebären. Sie können gute Kinder, schlechte Kinder, leider verstümmelte Kinder, alles können Sie sein, nur sind Sie immer menschlich. Wie kommt es, dass ein Affe keinen Menschen hervorbringt? Es ist, weil in jedem Wesen, in jedem biologischen Wesen, alles, was kommt, was in eine Zelle ist, alles ist nach einer Vorschrift festgelegt. Eine Vorschrift. Nun, in der Küche nennt man das ein Rezept, nicht wahr? Nun, es ist nicht so leicht mit Rezepten, wie ich zu meinem Leidwesen festgestellt habe. Aber die biologische Zelle ist ein Paket von Vorschriften. Rezept liebe ich nicht, aber wenn es Ihnen besser passt, wenn Sie Chemiker sind, werden Sie wissen, was eine Vorschrift ist. Sie wissen, dass eine Vorschrift nicht nur eine gute Vorschrift sein muss, sie muss auch richtig gelesen werden. Und so ist es auch mit der Genetik. Wenn ich einen Fruitcake, also ja, Fruchtkuchen nach Kuchen nach englischer Art mache, kommt immer etwas anderes raus, wenn ich es tue, als wenn meine Frau es macht, nicht wahr? So, wir haben alle beide die gleiche Vorschrift gelesen, aber ich habe es ein bisschen schief angeguckt und meine Frau hat es gerade angeguckt und sie hat etwas Intuitives in sich und macht es richtig. Und bei mir kommt es raus wie ein Block Beton, nicht wahr? Und bei ihr kommt es eben gut raus. Nun, Mendel hat entdeckt, dass die Vorschrift mathematisch sein muss, obwohl er nicht gewusst hat, was die Mathematik ist. Der nächste auf diesem Gebiet des Fortschrittes war mein Professor in Oxford und er hieß E.B. Ford, E.B. Ford, also F-O-R-D. Und er war ein sehr hoher Mann, sehr, sehr groß und hat eine leuchtende Glatze und eine Stimme, beinahe so hoch wie seine Figur, konnte man hören, meilenweit, als er redete. Und dieser E.B. Ford, der hatte eine Leidenschaft. Und seine Leidenschaft war die Fruchtfliege. Drosophila melanogaster, da steht er. Und wenn man Drosophila melanogaster untersucht, kann man sehr schön sehen, wie die Vorschrift sich teilt. Und er ging an die Chromosomen von Drosophila melanogaster und stellte während 40 Jahren in Oxford fest, dass es bestimmte, Anschwellungen gibt. Da ist eine. Und da hat er festgestellt, dass wenn man da kleine Veränderungen verursacht, mit Röntgenstrahlen oder sonst wie, wenn man daran geht, an diese Schwellung geht, dann ändern sich die Augen. Die Farbe ändert sich, die Entwicklung, das Maß der Entwicklung ändert sich. Aber wenn man an diese Anschwellung dort geht, dann ändern sich die Flügel. Die entwickeln sich nicht oder die entwickeln sich zu lang oder man bekommt doppelte Flügel und solche Sachen. Wenn man an diese Anschwellung da geht, dann werden die Beine geändert. Und so stellt er fest, dass die Vererbung von Mendel in diesen Anschwellungen in den Chromosomen lag, aber er wusste nicht, was die Anschwellungen sind. Was ich Ihnen sagen will heute Abend, ist, was diese Anschwellungen enthalten. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt muss ich wirklich anfangen, mit Ihnen zu arbeiten, jetzt wo Sie mein Lingo ein bisschen verstanden haben, gelernt haben. Die Vorschriften, die mathematisch weitergegeben sind, sind Sie mit mir? Die sind Ideen oder Konzepte in einem Code, in einer Sprache. Ist es gut? Nicht. Warten Sie mal. Man muss Stimulusüberflutung in so einem Thema vermeiden, sonst kommt Porridge raus am Ende. Und das ist nicht sehr günstig in einer Schweizer Gesellschaft. Mag sein, dass in Schottland es geht, aber hier nicht. Also eine Vorschrift ist eine kodierte Idee. Sagt noch nicht viel. Was ist eine Idee? Haben Sie Ideen? Oh, die Zürcher sind voller Ideen. Die Elite von Zürich hier, sie wissen sehr gut, mit Ideen umzugehen. Die sind berühmt in Zürich, in der ganzen Welt, für finanzielle Ideen. Sie wissen das. Nennen Sie in Amerika, man braucht nur the Gnomes of Zurich zu sagen. Und Sie wissen, was the Gnomes bedeutet, die Elfenkönige von Zürich. Also eine Idee, dies muss ich Ihnen klar machen, das werden Sie dann Ihr Leben mit Gottes Hilfe mitnehmen. Eine Idee, ich gebe Ihnen eine Idee. Es ist eine simulierte Idee. Ich habe Zahnweh. Ich habe es nicht. Aber ich habe Zahnweh. Nun, wenn Sie Zahnweh haben, das ist doch ein Konzept, nicht wahr? Oh, unter dem Backenzahn. Poch, poch, poch. Sie legen sich. Und jede Minute, dass Sie länger leben, pocht es lauter, nicht wahr? Bis Sie aufstehen müssen und irgendetwas tun, um Sie abzulenken. Stimmt's? Stimmt's nicht? Ah, Sie wissen, was diese Idee ist, nicht wahr? Es schwillt an. Und es schwillt an mit jedem Herzschlag, nicht wahr, scheint es größer zu werden. Bis es so weit wird, dass Sie sagen müssen, S-O-S. Nun, diese ganze Not können Sie kodifizieren, in eine Sprache reduzieren, als S-O-S. Okay? Wenn die Noten anders ist, Sie haben eine Panne auf der Autobahn. Nicht wahr? Jedes Kilometer finden Sie ein Telefon. S-O-S. Hilf mir, ich kann den Reifen selber nicht wechseln. Und da kommt jemand, früher oder später, und meist später, und hilft Ihnen. S-O-S. Nun, S-O-S, liebe Leute, sieht nicht aus wie das Pochen unter dem Zahn. Stimmt, stimmt's nicht. Sieht nicht aus wie eine Panne. Nicht wahr? Das sieht aus wie ein Pfannkuchen, das nicht in die Luft gegangen ist, wenn der Reifen unten am Boden liegt. Aber wenn Sie SOS sagen, da weiß der Hilfsdienst oder beziehungsweise der Zahnarzt, was los ist und sagt, kommen Sie rum zu mir in meine Praxis. Und dann fängt er an, bis er es rausbekommt. Nun, SOS ist ein Begriff, eine Idee von Not in einer Sprache. Es ist eine kodifizierte Idee. Sieht SOS aus wie Zahnweh oder die Panne? Es ist rein willkürlich, nicht wahr? Es ist wie eine Sprache. Wenn ich einen Liebesbrief an meine Frau schreibe, nicht wahr? Meine Frau weiß, was es bedeutet, aber die Schrift sieht nicht aus wie der Kuss. Den ich ihr gebe, nicht wahr? Aber es ist ein kodifizierter Kuss, wenn Sie wollen. Okay? Eine Vorschrift für einen Kuss, wenn Sie wollen. Dies ist alles sehr, sehr wichtig. Denn wenn ich hier wische, werden Sie nicht mitkommen mit mir heute Abend. Nun, ich könnte also sagen, dass ein Code, eine Sprache, eine Idee ist, die festgehalten wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber jetzt, wo ich bald 95 Jahre alt werde, wenn ich nicht die Ideen niederschreibe, vergesse ich sie. Und ich darf Ideen nicht vergessen. Und da habe ich immer so einen Schreibblock bei mir am Bett, nicht wahr? In der Nacht wacht man auf und dann schreibt man es nieder. Am Morgen ist es nicht viel wert, aber man schreibt es nieder, dann hat man ein beruhigtes Gewissen. Man schreibt die Idee auf. Nun, Sie sind eine riesengroße Idee. Ich bin's auch. Jede Maschine, ja, Sie dürfen nicht irgendwie einen Überheblichkeitskomplex haben, nicht wahr? Heute Abend nicht, denn wir müssen arbeiten. Eine Idee kann festgehalten werden. Jede Maschine, jeder Rolls-Royce, jeder Mercedes, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, jeder Saurer, wenn Sie wollen, muss eine Idee sein. Denn Ideen entstehen nicht von selber. Und sicher, Mercedes, Saurer und all diese Leute, die haben ihre Ideen in der Form von Blauschriften niedergeschrieben. Nun, ich will jetzt extrapolieren. Ich will eine Stufe weitergehen. SOS ist eine kodifizierte Idee von Zahnweh oder Panne. Ich könnte es anders schreiben, die Idee. Ich könnte die Idee so schreiben. Punkt, Punkt, Punkt. Strich, Strich, Strich. Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen alle, was das bedeutet. Das ist der Morse-Code. Und wenn Sie im Radio hören, wenn Sie auf dem Schiff sind, alle, was ist es, jede Stunde gibt es 10 oder 15 Minuten still, wo jeder Radiooffizier auf das hört. Ist mir einmal passiert. Ich habe mal auf ein bisschen Sand gebissen auf einem Schiff mitten im Atlantik und habe einen Zahn gespalten von oben bis unten. Und da war ich so. Und was hat der Kapitän getan? Punkt, 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 Strich, Strich, Strich und Punkt, Punkt, Punkt. Und da hatten wir sehr schnell Hilfe. Nun, Strich, 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 Punkt, 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 ist eine kodifizierte Idee. Wie könnte ich das wiedergeben? Ich kann es so schreiben oder so sagen, wie ich getan habe. Ich gebe Ihnen jetzt eine neue Idee, um eine Idee, die kodifiziert ist, festzuhalten. Dann will ich Ihnen sagen, wie Ihre Idee, die Sie sind, kodifiziert ist. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich kein Papier habe und keine Stifte habe, keine Möglichkeiten zum Schreiben habe, ich könnte meine Idee, Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, 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 folgendermaßen festhalten. Ich könnte einen Schuhriemen, Schnürsenkel oder wie Sie das nennen hier, aus meinem Schuh nehmen, ungefähr so lang. Ich halte es hier hoch, Schuhriemen, sagen Sie Schuhriemen, Schnürsenkel oder wie Sie das sagen, es variiert von Land zu Land, Stadt zu Stadt, soweit ich sehen kann. Ich könnte das nehmen und hier hängt es auf und da binde ich einen Knoten. Einen Knoten, einen Knoten, Doppelknoten, 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 Knoten, Knoten, Knoten. Und ich hänge sie ihnen auf und sie sagen, ach, der arme Mann hat Zahnweh. Ja? Das ist an seinen Zahnarzt gerichtet, nicht wahr? Oder ich könnte vor meinem Auto stehen, nicht wahr? Und wenn die Polizei vorbeikommt, mein Schuhriemen aufhängt, würde ich sagen, da hat eine Panne. Oder so etwas, nicht wahr? Aber sehen Sie, ich habe einen ganzen Komplex von Ideen festgehalten mit einer neuen Art der Schrift. Mit diesen zwei Buchstaben, nur zwei Buchstaben, Punkt und Strich, plus Intervall, Punkt und Strich, könnte ich mit diesen zwei Buchstaben und mit dem Morse-Code Goethes Faust schreiben, die Bibel schreiben, den Koran schreiben, auf einem Schuhriemen. Ich müsste einen sehr langen Schuhriemen haben, vielleicht fünfmal, sechsmal, siebenmal um diesen Saal herum, nicht wahr? Alles Knoten und Punkte. Und dann hätte man, wenn man die Bibel, den Koran oder das Goethes Faust so aufschreiben würde, mit dieser Methode, da könnte ich alle meine Ideen, sind Sie mit mir, lesen. Ich könnte sie lesen mit meinem Auge. Das ist ein Kanal in meine Psyche. Oder ich könnte sie fühlen, mit dem Finger. Einfach Finger rüberlaufen und ich könnte mich freuen über Goethes Faust mit meinen Fingern. Nicht wahr? Ich würde lange Zeit da an der Ecke sitzen und das alles durch meine Finger gehen lassen, aber ich könnte es tun. Und das ist die Methode, die die Inkas in Mittelamerika benutzt haben, um ihre Geschäfte zu führen. Sie hatten kein Papier und sie hatten keine Stifte, aber sie hatten Pampasgras. Und Pampasgras haben sie zu Seilen gemacht und sie haben ein System von Knoten und Punkten, Doppelknoten gehabt, mit einer Sprache, mit einem Code. Damit wusste man, dass man diese Frau geheiratet hat oder jenes Feld gekauft hat. Denn der Häuptling ging in sein Zelt oder in sein Gebäude und hinter der Tür hatte eine Reihe von diesen Seilen mit Punkten und Knoten dran und er las sie mit seinen Fingern, wenn es dunkel war, und hell las er sie mit seinen Augen, als es hell war. Also eine patente Art und Weise zu schreiben, die besser ist als unsere Blindenschrift. Denn diese Schrift kann man benutzen Tag und Nacht mit Gefühl, mit Tastgefühl und mit Augen, wie man will. Nun, ich muss nur noch eine Vervollkommnung machen und dann bin ich mit Ihnen allen, soweit ich gehen will, mit Theorie heute Abend. Ich könnte zwei Schuhriemen nehmen und ich könnte die beiden parallel aufhängen. Das ist die letzte Raffinesse, die ich heute Abend habe. Und ich könnte die Punkte und die Striche, die Doppelpunkte, aufhängen zwischen den beiden Riemen. Und da habe ich ein vollkommenes System, die Bibel zu schreiben. Ich könnte dieses System, könnte sagen von diesem System, das besser ist als mit nur einem Schuhriemen. Denn wenn ich diesen Schuhriemen rausziehe und diesen Schuhriemen rausziehe so auseinander, dann könnte ich sie kopieren ohne Fehler. Wenn diese Dinge in der Mitte, die Punkte und die Striche teilbar sind, brauche ich nur durch die Mitte wie ein Reißverschluss zu teilen. Und da habe ich statt einem Buch, habe ich dann zwei. Und ohne Fehler, einfach durch eine Reißverschlussmethode, muss nicht fotokopieren und Xerox benutzen, geht durch Reißverschlussmethode. Nun, in Ihren Zellen, in jeder Zelle Ihres Körpers, ausgenommen in den roten Körperchen, und ausgenommen in den Spermien und in den Eiern sind 46 Kapitel eines solchen Buches, einer solchen Vorschrift aufgeschrieben in der Form, die ich Ihnen hier gegeben habe. Die beiden Schuhriemen sind hier angegeben. Nur bestehen die Schuhriemen, sind Sie mit mir, aus Phosphat, womit sie den Garten düngen. Und Desoxyribose, das ist ein 5-Ring-Zucker. Nicht schlimm. Wie Zucker, nur hat es 5 in dem Ring statt 6, wie bei dem Zucker, den wir benutzen. Dann kommt Phosphat, Desoxyribose, bis in eine Zelle, so groß wie eine Nadelspitze, in ihrem Körper. Oft ist ein Streifen, 1 Meter lang, in eine Zelle, kleiner als eine Nadelspitze. Alles zusammengewickelt, verwurstelt sich nie, alles zusammengewickelt, 2 Doppelhelixen dieser Art. Und hier dran gekoppelt an den 5-Ring-Zucker sind 4 Buchstaben. Und die 4 Buchstaben, wie Strich und Punkte, nicht wahr? Die 4 Buchstaben sind diese Substanzen, die ich aufgeschrieben habe, Guanin, Cytosin, Adenin, Thymin in RNS und Uracil in RNS, DNS und RNS, so wie ich da geschrieben habe. Und da finden Sie in jeder Zelle Ihres Körpers, mit den beiden Ausnahmen, die ich Ihnen gesagt habe, da finden Sie das Äquivalente an Vorschrift von 1000 Bändern, 500 Seiten, kleinster Druck, den es überhaupt gibt oder was überhaupt vorstellbar ist. In jeder Zelle ist alles, was Sie sind, dass Sie ein Mensch sind, zuerst, ist da aufgeschrieben. Die Vorschrift, wie man sie baut, ist genauso angegeben, wie die Vorschrift eines Rezeptes, um einen Kuchen zu backen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir diese Sprache hier nicht nur lesen können, sondern schreiben können. In letzter Zeit ist in England die Vorschrift, um ihr Insulin, das sie in ihrem Körper neben ihre Baum nachgeahmt worden, geschrieben worden und in Zellen getan worden. Und wenn die Ribosomen, die die kleinen Fingerlein sind, die das abfühlen, was drauf ist auf der Vorschrift, von denen ist geschrieben worden, was drauf steht. Wir wissen, dass dies geschieht. Wenn etwas geschieht mit einem älteren Mann, wollen wir sagen, dass er zu viel Stress hat und zu viel Zucker und Kuchen, dann überlastet das seine Vorschrift hier für Insulin. Und er muss zu viel Insulin machen, denn Insulin ist nötig, um Zucker zu verbrennen. Dann wird er krank und zuckerkrank. Man hofft, dass man in der Zukunft Zuckerkrankheit behandeln wird, indem man die kaputten Zellen, die kaputten Vorschriften, die hier Insulin bauen, neu einsetzen kann, dass der Mensch dann anfangen kann, aus seiner Vorschrift das zu lesen, was verschmiert worden ist. Oft sieht unsere Genetik so aus wie ein Kopierheft von einem Kind, das er draußen vergessen hat auf dem Rasen, und dann hat es geregnet in der Nacht, und am Morgen holt man das Heft rein und das ganze Heft ist verschmiert und man kann es nicht lesen. So sieht es oft genetisch mit uns aus in bestimmten Krankheiten, und dann kann man es nicht lesen. Dann wird Insulin nicht gebaut, werden andere Hormone auch nicht gebaut, und das Ergebnis ist, dass man krank wird. Nun, der Grund, warum ein Mensch nur Menschen hervorbringt, ist, dass nur die Menschen die menschliche Vorschrift haben. Und der Grund, warum man Affen und Schimpansen nur Schimpansen hervorbringen, ist, dass die Vorschrift für Schimpansen bei den Schimpansen ist, und wenn die Ribosomen draufkommen, dann produzieren sie Schimpansen. Der Grund, warum Kohlköpfe sind, ist, dass in Kohlköpfen die Vorschrift für Kohlköpfe ist. Und Kohlköpfe werden nicht sehr leicht umgewandelt in Menschen, beziehungsweise umgekehrt, wenn die Vorschrift eben falsch ist. Dies ist eine Sache von einem Buch. Nun, es gibt gewisse Menschen in wissenschaftlichen Kreisen, oft meine Kollegen, sehr liebe Leute, die ich hoch respektiere, aber sie meinen, dass diese Schnüre hier, die Riemen, die Bücher, die sie sind, jedem Menschen 1000 Bände von diesen Vorschriften, 500 Seiten Kleinstdruck, sie meinen, dass das Papier das Buch schrieb. Das ist das Wesen von Darwinismus. Dass das Papier die Materie, auf der die Information dieses Buches steht, spontan aus dem Papier hervorkam. Was würden Sie mir sagen, wenn ich das ein wenig elaborieren würde und sagen, dass Bücher vom Papier geschrieben werden? Materie trägt Ideen. Sie sind eine Idee eines Menschen auf Papier, auf Materie, niedergelegt. Aber um ein Buch zu schreiben, muss man erstens Ideen haben, zweitens muss man Sprachen können, und drittens muss man einigermaßen intelligent sein, dann geht es. Und deshalb, angesichts dieser Entwicklung in der ganzen Wissenschaft heute, dass wir wissen, die Prinzipien wissen, was hinter uns ist und unsere Genetik ist, finde ich es fast unmöglich, dass man ernster Miene unseren Kindern beibringt, dass die Materie das Buch schrieb. Die Materie trägt die Ideen, aber anorganische Materie entwickelt keine Ideen. Ich bin jetzt dabei, einen Disput zu machen mit meinem sehr lieben Kollegen, der Evolutionist ist, Professor Bresch in Freiburg. Und er sagt, und wir sind jetzt gerade zu diesem Kapitel gekommen, er sagt, dass tatsächlich zufällig entstandene Silben des genetischen Codes, denn die Silben können zufällig entstehen, das ist mir ganz klar. Aber die Idee kommt nicht durch Zufall. Und eine Idee ist in einer Sprache festgehalten. Dies ist ein Problem des Schreibens von Büchern. Das Problem des Lebens ist erstens das Problem des Buches. Und hinter dem Buch, meines Erachtens, steht immer ein Logos. Das ist meine feste wissenschaftliche Überzeugung. Und hier müssen wir umdenken, denn die Fortschritte in der Wissenschaft haben uns viel weitergebracht, als was Darwin wusste zu seiner Zeit. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das wahr ist, dass die Genetik so ist, dann führt das uns nicht zu der Gefangenschaft unserer Gene. Wenn meine Vorschrift falsch ist, bitteschön, ich kann nichts dafür. Da muss ich sagen, Inshallah und Kismet, und ich hoffe, dass ich gute Eltern hatte, die mir wenigstens eine gute Vorschrift gaben. Denn Sie müssen bedenken, dass mit das Wichtigste, physikalisch gesehen, was ich habe, ist meine Genetik. Ich meine, wenn ich die falsche Genetik bekommen hätte, wäre ich vielleicht, wer weiß, ein Krokodil oder so etwas, nicht wahr? Dann würde ich nicht, die haben auch ihre Vorschrift. Das Merkwürdige ist, meine Damen und Herren, die Sprache, in der die Vorschrift gehalten wird, bei einer Erbse und bei einem Krokodil und beim Kohlkopf, ist identisch. Aber der Inhalt ist anders. Verstehen Sie das? Die Sprache kann Deutsch sein. Aber weil es Deutsch ist, braucht es nicht an sich viele Ideen zu tragen, nicht wahr? Man kann ja Deutsch schreiben, es kann ja, ich war nicht sagen, wo man gucken soll, nicht wahr? Radio oder Television oder wo man guckt, nicht wahr? Weil es eben Deutsch ist, das ist keine Gewähr für die Idee. Aber das Merkwürdige ist, wenn die gleiche Sprache kodifizierte Ideen benutzt wird für die ganze Biologie, für Sie, Schimpansen, bis zum Oktopus, bis zum Kraken. Ich vermute, dass jemand, der eine Sprache spricht, das geschrieben hat. Wenn ich eine Sprache, Hieroglyphen, finde, sage ich nie, dass die Hieroglyphen zufällig entstanden sind, auch wenn ich sie nicht verstehe. Ich sage, jemand, der Ideen hat, hat diese Ideen festgehalten in den Hieroglyphen. Hier sehen wir diese Hieroglyphen. Und eine Sprache durch die ganze Natur spricht für einen Logos. Ich sehe es nicht anders zu deuten. Nun, das Wichtigste ist also von unserem Standpunkt heute Abend, ist, dass die jungen Leute hier heute Abend die richtigen Eltern gewählt haben. Denn sie haben die Hälfte davon von Mutter bekommen und die Hälfte vom Vater. Und wenn Vaters Hälfte schlecht ist, gibt es Spannung in der Familie, nicht wahr? Sie wissen, wie das ist. Oder auch Mutters, kommt von Mutters Seite und nicht vom Vaters. Nun, tun Sie jetzt mit mir, weil ich wenig Zeit habe heute Abend, tun Sie jetzt mit mir einen roten Strich. Ich habe Ihnen genug gegeben von diesen Dingen und die Rechnung. Ich mache jetzt einige Versuche mit Ihnen, damit Sie Ihre eigene Meinung binden können, ob wir wirklich Gefangene unserer Genetik sind. Vorneweg, ehe ich das Experiment anfange, muss ich Ihnen sagen, ich bin, Sie auch, gewissermaßen ein Gefangener meiner Genetik. Sehen Sie, ich habe in meinen 46 Chromosomen XY. Das macht mich zum Mann. Ich kann es beweisen. Hier ist es. Tut mir sehr leid,
ich wurde nicht gefragt. Da bin ich ein Gefangener meiner Genetik, XY. Und Sie, liebe Damen, die Tatsache, dass Sie da nichts vorzuweisen haben und eine liebe, sanfte, feminine Stimme, das kommt davon, dass Sie statt XY XX haben. Sie wurden nicht gefragt. Das wurde bestimmt in dem Augenblick der Befruchtung. Also gewissermaßen sind Sie ein Gefangener Ihrer Genetik. Dass Sie kein Krokodil sind, sondern ein Mensch sind, da können Sie nichts ändern. Es tut mir sehr leid, oder glücklicherweise, ich gratuliere Ihnen, Sie sind einfach ein Mensch. Da können Sie es nicht ärgern, das können Sie nicht ändern. Aber nun stelle ich Ihnen eine Frage, passen Sie sehr auf. Ich habe kein Mercedes 600, aber hätte ich einen Mercedes 600, würde ich Ihnen sagen, dieses Auto wurde nach Vorschrift absolut genau gebaut. Und da sagen Sie, jawohl, die sind alle mehr oder weniger gleich, diese 600er, weil sie anhand einer Vorschrift gebaut wurden. Nun stelle ich Ihnen diese Frage. Ist der Weg, den der Mercedes fährt, auch mit inbegriffen in dieser Vorschrift? Nein. Ihr Weg ist schon bestimmt dadurch, dass Sie ein Mensch sind, Dame oder Herr. Aber der Weg, den Sie gehen, das ist genauso wenig bestimmt wie die Reiseroute eines Mercedes 600 in der Vorschrift bestimmt ist. Da haben Sie die Mischung von Vorherbestimmtheit und freien Willen. Sie können, Ihre Psyche sitzt hinter Ihrer Maschine, wie der Chauffeur hinter dem Steuer des Mercedes 600. Man kommt heute in der Wissenschaft mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass Ihre Psyche Ihre Maschine genauso fährt wie der Chauffeur Mercedes 600. Ich wünsche Ihnen allen, menschlich gesehen, körperlich gesehen, eine Mercedes 600 in Bezug auf Ihren Leib, Ihren Körper. Das wünsche ich Ihnen. Aber was ich Ihnen noch mehr wünsche, ist ein Herz, eine Psyche, die das wunderbare Ding richtig fährt. Denn die Menschheit fährt in den Straßengraben gerade jetzt. Sie sehen es in Beirut jetzt. Die Schweiz, des Nahen Osten, Bankiers des Nahen Osten, liegt in Schutt und Asche. Was, wenn es hier passierte? Die Menschen fahren in den Straßengraben. Es liegt nicht an der Genetik. Es liegt an der Psyche, der die Genetik fährt. Nun, jetzt komme ich zum Experiment. Jetzt passen Sie, es wird etwas leichter jetzt. Ich habe hier vor mir 1000 Fischeier. Und diese Fischeier sind alle reinrassig. Also sie sind so gezüchtet worden, dass sie alle aussehen wie identische Zwillinge. Das kann man auch machen. Und diese 1000 Eier, ich teile sie ein, 500 und 500. Und ich tue 500 in Seewasser und ich lasse sie ausschlüpfen. Und da kommen 500 kleine Fische mit zwei Augen an der Seite der Stirn. Ganz herrliche kleine Tierchen. Die anderen 500, die tue ich, die sind identisch mit den ersten 500. Ich tue sie in Seewasser. Und Seewasser, zu dem ich ein ganz klein wenig zu viel Magnesiumchlorid reingetan habe. Chlormagnesium. Nun, Seewasser enthält MgCl2, Magnesiumchlorid. Aber ich tue ein bisschen zu viel rein. Nicht viel, aber ein wenig zu viel. Wie eben das Fleisch, wenn es ein bisschen versalzt ist, nicht wahr? Tue ich das da rein. Und ich lasse die ausschlüpfen. Die haben alle die gleiche Genetik. 500 und 500, wie identische Zwillinge. Die einen sind als normale Fische herausgekommen. Diese neuen, wo etwas zu viel Magnesiumchlorid ist, wissen Sie, wie die rausschlüpfen. Wir haben alle mitten in der Stirn ein riesiges Zyklopenauge. Und keine Augen an der Seite der Stirn. Wissen Sie, wie die Riesen, wovon wir lesen als Kinder, nicht wahr? Die Riesen mit einem riesigen Scheinwerfer hier oben, statt zwei kleinere hier an beiden Seiten. Lieben Leute, die Elite von Zürich, die Genetik ist doch gleich. Die sind alle identische Zwillinge, sind reinrassig. Wie kommt es, dass die einen ein großes Auge haben, Zyklopenauge, und die anderen normal sind? Die Umwelt. Die Umwelt entwickelt die Genetik nicht, sorgt aber dafür, dass die Genetik sich entwickelt. Haben Sie das? Eine ganz maßgebliche Erkenntnis. Die Umwelt kann Genetik, die anorganische Umwelt kann Genetik nicht erzeugen. Das sind Gedanken, festgehalten in einer Sprache, die Genetik. Aber die Entwicklung dieser Gedanken, wie sie sich entwickeln, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Nun, lasst uns jetzt einen anderen Versuch machen, der sehr wichtig ist, denn wir sind im kaufmännischen Verein hier und ich muss aufpassen. Ich habe hier 10 Wistar-Ratten. Das sind die weißen Ratten mit roten Augen, nicht wahr? Die auch reinrassig sind. Die kommen aus dem Wistar-Institut in Philadelphia. Die sind alle wie Zwillinge, so reinrassig sind sie. Und ich nehme eine Mutter von dieser Wistar-Rasse und die Mutter tut einen Wurf von 10 Kleinen. Und die 10 Kleinen sind blind, nackt und rot und vollkommen hilflos. Vollkommen. Und ich nehme die 5 Kleinen, die sie geworfen hat, und ich tue sie zu der Mutter. Und da werden sie groß bei der Mutter und bei den Geschwistern. Die anderen 5 Kleine, die nehme ich zuerst in die Hand. Und ich muss sie wärmen natürlich, sie können ihre eigene Wärme nicht entwickeln. Wir tun sie in Watte. Und ich speise sie, füttere sie mit einer Pipette mit der Muttermilch. Man pumpt die Muttermilch ab mit kleinen Apparaten, nicht wahr? Und man gibt dem Tier, dem Baby, Muttermilch, aber von einer Pipette. Bekommt nie Kontakt mit der Mutter. Sind Sie mit mir? Und so bringe ich sie, so ziehe ich sie hoch, zuerst mit der Hand und dann sorge ich dafür, wenn die Augen sich öffnen, dass sie sich selbst versorgen mit Muttermilch und dann mit dem Fraß, das die anderen Ratten bekommen. Also sie bekommen das gleiche Essen. Das Einzige, was sie nicht haben, ist Kontakt mit der Familie und Kontakt mit der Brust, mit den Zitzen der Mutter. Dann nach einem Jahr tue ich einen IQ-Test. Sie wissen, was ein IQ-Test ist. Macht man in der Schule hier, also nicht nur bei Ratten. Und die 5 Ratten, die bei der Mutter waren, die haben für Ratten ein ganz hohes IQ. Ganz schön quick, lebendig, intelligente Dinge sind sie. Und dann mache ich von einer Ratte eine Sektion durch den Gehirn und ich bestimme, inwieweit die Verdrahtung des Gehirnes gekoppelt ist mit dem IQ. Und ich finde, dass die beiden parallel laufen. Die kleinen Ratten bei der Mutter, ihr IQ läuft parallel mit ihrer hochentwickelten Verdrahtung der Neuronen im Gehirn. Okay? Dann gehe ich zu den Tieren, die in Einzelhaft erzogen wurden. Muttermilch bekamen sie, aber von einer Pipette. Und sie sahen nie ein lebendiges Wesen, seit ihre Augen sich geöffnet haben. Und ich bestimme ihre Intelligenz, Quotient, also IQ. Und wissen Sie, ihre Intelligenz ist 30-35% weniger als die Intelligenz ihrer Geschwister. Und als ich dann eine Sektion mache vom Gehirn, finde ich, dass die Verdrahtung des Gehirnes auch 30-35% weniger entwickelt ist als bei der Verdrahtung der Tiere, die eben bei der Mutter waren. Merkwürdig. Die Umwelt, Mutter, Kind, Kampf in der Familie, macht etwas aus mit der Verdrahtung des Gehirns. Aber Sie sagen zu mir, Herr Professor, das ist doch Unsinn, was Sie da sagen. Die Verdrahtung des Gehirns wird bestimmt durch die genetische Vorschrift in den Genen. Stimmt auch. Aber das Maß der Entwicklung des Gehirns anhand der Genetik wird bestimmt durch die Umwelt. Mache ich noch einen Versuch. Diese Tiere, die nicht bei der Mutter waren, nach einem Jahr sind sie erwachsen und ich tue sie zurück zu der Familie. Zu sehen, ob die Familie dann ihre Intelligenz so ein bisschen einen Boost geben kann. Also, dass wieder hochgestoßen wird. Die wissen überhaupt nichts mit der Familie anzufangen. Die können mit anderen Arten gar nicht mehr auskommen. Man hat das Gleiche bei Schimpansen getan. Schimpansen, die nicht bei der Mutter waren und bei der Truppe waren, wissen Sie, sie können nicht einmal kopulieren. Sie können nicht einmal Geschlechtsverkehr haben. Ihr Verhältnis zu anderen Tieren und zu ihrer eigenen Rasse wird bedingt, sind Sie mit mir, vor der Pubertät und während der Pubertät. Hätte ich die kleinen Ratten früh genug zurückgetan zu der Mutter, hätten sie sich erholt und erholen sich teilweise, weil dann die Umwelt, die die Genetik entwickelt, richtig wäre für die Entwicklung der Genetik, der Vorschrift, die in ihnen ist. Aber nach der Pubertät kann man es nicht. Sie wissen das alle. Wenn Sie eine Fremdsprache lernen wollen, probieren Sie es, nachdem Sie 25 Jahre alt sind. Sie werden immer mit Akzent reden. Stimmt es, stimmt es nicht? Stellen Sie, ich hatte gerade Zeit. Ich war ja 18, 19 Jahre alt, wie ich mein erstes Wort Deutsch sprach. Und das habe ich in der Schule getan. Ein Jahr später hätte ich es nicht geschafft. Meine Kinder, die sind dreisprachig erzogen worden, die hatten eine basische Muttersprache. Zu Hause. Sprache der Mutter. Aber in der Schule hatten sie Englisch und Französisch, haben sie auch Türkisch bekommen und etwas Norwegisch noch dazu. Tadellos. Zwei, drei Jahre später können sie nichts mehr lernen. Die große Not in Amerika bei meinen Studenten in der Medical Schule in Chicago war, dass wir so viele Leute hatten, die die Schulbank immer noch drückten, bis sie 25, 26, 27 Jahre alt waren und drei, vier Kinder hatten. Und das Ergebnis ist, dass es einfach, was sie lernten, nicht saß. Sitzt nicht. Das, was nötig ist, ist eine gründliche Revision in unserer Welt, damit wir in der Zeit lernen, wo das Lernen keine Mühe kostet. Meine Kinder haben nur die Wissenschaften lernen müssen. Die Sprachen hatten sie, ohne zu lernen, vor der Pubertät. Grammatik haben sie nachher gelernt, aber reden konnten sie. Und auch grammatikalisch reden konnten sie. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist absolut nötig, wenn der Mensch lernen will zu denken, haben Sie das Wort gehört? Es ist eine Technik, das Denken, eine Technik, wie man eine Sprache lernt. Wenn man eine Sprache gelernt hat, ist es ziemlich leicht, die andere noch dazu zu lernen. Aber bis man eine extra neben der Muttersprache gelernt hat, ist es schwerer. Wenn das geschehen ist, dann geht's gleich. Wissen Sie, dass Wesley, der Reformator Englands, Heinrich VIII., war im Gegensatz zu was gelernt wird in vielen Schulen nicht der Reformator Englands. Heinrich VIII. Er hat ja sieben Frauen gehabt, nicht wahr? Und all solche Sachen. Aber was nötig ist, ist, dass ein Mensch lernt, während er jung ist, vor der Pubertät, wenn er das nicht tut, sich auseinandersetzen mit den vielen, vielen Gedanken, die es im Leben gibt, wenn er nicht lernt, kritisch zu denken, bis er 13, 14, 15, 16 Jahre alt ist, wird er es nie tun. Sie können die Ratten, nachdem sie Pubertät erreicht haben, zurück tun zu der Familie, sie wissen nichts mit der Familie anzufangen. Man lernt mit anderen Menschen besser umgehen in der Familie, wenn man ganz jung ist. Nun, ich weiß von Überbevölkerung und all diese Dinge. Aber ich sage Ihnen, die großen Menschen der Vergangenheit, gucken Sie mal selber nach, das waren keine Einzelkinder. Man weiß von großen Familien. Nun, ich weiß von Überbevölkerung, sage mir niemand nachher, dass ich ein Utopist sei. Aber ich sage Ihnen, was wird aus unserer Welt werden, wenn Kinder in der frühesten Jugend mit anders Gesinnten nicht umzugehen lernen, wenn sie das nicht tun. Das ist die Zeit. Einzelkinder, die sind wirklich zu bedauern. Ich weiß, man kann es oft nicht vermeiden, aber der Lernprozess in Bezug auf die Entwicklung der Genetik ist absolut maßgeblich getan in der frühesten Jugend. Wesley, als er in die Schule ging, war er fertig für Oxford mit 13 Jahren. Bei Examinat, es geht nicht nach Alter dort, sondern nach Examen. Und er schrieb seine Aufgaben in Hebräisch, Latein, Griechisch und Englisch. Ohne Mühe. Die Prinzipien hat er. Ein Kind ist so gebaut, dass der Computer eine Sprache vom Ohr, von Lippen, ohne Mühe ablesen kann. Deshalb konnte Wesley so früh anfangen, er war der größte Prediger des Landes mit 21 Jahren. Man sieht das Gleiche in Mozart. Also die Umwelt ist absolut maßgeblich bei der Entwicklung der Genetik, die in uns ist. Nun, ich habe noch einen dritten Versuch mit Ihnen. Passen Sie auf, es wird nicht sehr lange gehen. Ich nehme von einer Frau gerade in der richtigen Zeit ihres Zyklus ein Ei heraus. Das kann man tun durch Laparotomie. Und ich tue dieses Ei, sind Sie mit mir? Ich tue dieses Ei in ein Reagenzglas. Der Papst hat es verboten und ich neige, mit ihm einverstanden zu sein. Dies ist nur ein Denkmodell für Sie. Und ich befruchte dieses Ei mit dem Spermien Ihres Mannes. Und da bekomme ich ein Ei, das befruchtet ist, eine Zygote raus, die menschlich ist. Die ganze Vorschrift eines Menschen ist drauf. Alles ist da. Und ich tue dieses Ei dann in ein Reagenzglas mit den Nährmitteln, die ich brauche. Ich lasse dieses Ei sich entwickeln. Es teilt sich. 30, 40 Tage. Gibt es ein Baby? Nein. Es gibt nur eine amorphe Masse von menschlichen Zellen. Keine Spur vom Baby. Die Umwelt ist falsch. Wenn ich dieses gleiche Ei in die Gebärmutter einer Frau im richtigen Stadium hineintue, dies ist geschehen, sind verschiedene Kinder, die rumlaufen, die so zustande gekommen sind. Wenn dieses Ei in die Gebärmutter hineinkommt, dann gibt es nach 9 Monaten ein prächtiges Baby. Die Umwelt bringt die Eigenschaften der Genetik heraus. Die Umwelt kann sie nicht erzeugen. Aber wenn die Genetik da ist, dann kann die Umwelt das rausbringen, was drin war. Mehr oder weniger, je nachdem. Nun, lasst uns dieses schnell machen. Wenn ich eine eigene Zelle, wollen wir sagen, aus meinem Rückenmark, aus dem Knochenmark irgendwie rausnehme, das sind die Zellen, die geeignet sind. Da finden Sie eine Wilder-Smith-Zelle mit den Kennzeichen von Wilder-Smith drauf, kann man gucken, nicht wahr? Unverkennbar. Da habe ich, genau wie bei meinem Ei, das ich in die Gebärmutter tat, 46 Chromosomen. Und wollen wir sagen, die sind Wilders-Smith-Chromosomen. Aber tue ich jetzt von dem Knochenmark so eine Zelle in eine Gebärmutter, bekommt man Wilders-Smith noch einmal, oder nicht? Nee. Bekommt man nicht. Warum? Jetzt müssen Sie anstrengen, nur 2 Minuten. Wird nicht schlimm sein. Jetzt tue ich einen Versuch vor Ihren Augen. Es ist ein ganz guter Versuch. Ich habe hier in meiner linken Hand eine Zygote. Das ist ein befruchtetes menschliches Ei. 46 Chromosomen. Und ist ein Mann. Und ich habe hier in meiner rechten Hand ein Knochenmark, eine Knochenmarkzelle, wo wir sagen von mir, 46 Chromosomen, ein Mann, unverkennbar. Wenn ich diese Zelle aus meinem Rückenmark versuche zu entwickeln, was bringt es? Nur Rückenmarkzellen und keine Babys. Wenn ich diese Zelle, diese Zygote, dieses befruchtete Ei in eine Gebärmutter tue, da bekomme ich ein Baby. Und beide haben 46 Chromosomen. Genetisch? Identisch. Warum? Jetzt mache ich den Versuch. Ich nehme aus dem Rückenmark, aus der Rückenmarkzelle, den ganzen Kern mit 46 Chromosomen raus. Das kann man tun mit einem Mikromanipulator. Ilmensee in Genf hat es angefangen mit Mäusen. Und ich nehme dann den Kern aus dem Ei raus mit den 46 Chromosomen. Und da habe ich Zytoplasma dort in dem Ei und Zytoplasma dort in der Rückenmarkzelle. Und dann tausche ich den Kern der Rückenmarkzelle aus mit dem Kern und mit dem Zytoplasma des Eies aus, sodass der Kern der Rückenmarkzelle jetzt das Zytoplasma eines Eies bekommt. Also ich gebe der Genetik eine Rückenmarkzelle, ich gebe dieser Genetik die Umwelt, das Zytoplasma eines Eies. Und das tue ich dann in eine Gebärmutter und siehe da, da hüpft der Wilder Smith raus. Was nötig ist, ist die Umwelt, das Zytoplasma eines Eies, um die Genetik, die Information lesen zu können, die man braucht, um ein Baby zu machen. Das hat man Dutzende von Malen gemacht, jetzt bei Mäusen, man macht es bei Kühen, man macht es bei anderen Tieren und man muss nur dafür sorgen, dass die Zellen, deren Kerne man rausnimmt, nicht zu alt sind, sie müssen ganz embryonenhaft sein und dann geht es. Haben Sie jemals überlegt, als ich in der Universität Oxford war, wie man gelacht hat, wie man gespöttelt hat, dass ein Wissenschaftler an die Bibel glauben konnte, wo doch schreiende Fehler in der Bibel sind, was man mir gesagt hat, was ich alles schlucken musste, nicht antworten konnte, als ich in der Universität Oxford war, war, dass Eva aus Adams Seite gebaut wurde. Ihr lieben Leute, bis vor 5, 6 Jahren habe ich das auch nicht gewusst. Mose hat es gewusst, nicht weil er Wissenschaftler war, sondern weil der Schöpfer es ihm gesagt hat. Aber Eva war keine neue Schöpfung. Eva kam aus dem Mann, sagt Paulus. Wie alle Menschen aus der Frau kommen, sagt Paulus, so kam die Frau aus dem Mann. Er wertet das theologisch aus. Wissen Sie, als ich jung war, hat meine Theologie sehr auf die Probe gestellt. bis ich plötzlich gelernt habe, die Schöpfung Adams bestand in der Schöpfung der Blaupause, der Vorschrift. Und einmal, wo diese Vorschriften waren, in allen Zellen des Körpers, mit den Ausnahmen, die ich erwähnt habe, Adams, ist es sehr, sehr leicht, weil man den schöpferischen Gedanken hat, aus einer Frau, aus einem Mann, der vollkommen war, eine vollkommene Frau zu machen. Denn alles, was man zu tun braucht, ist X, Y bei Adam so zu ändern, dass X, dass Y gestrichen wird. Und dann wird X sich verdoppeln. Und da haben sie die Basis in der Schöpfung. Wie Gott es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber die Theorie steht ganz klar. Und deshalb steht die Theologie auch ganz klar. Auch die Theologie von Paulus. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, genug mit der Wissenschaft, denn Sie müssen stehen dort. Und ich sehe das, das macht mir ein böses Gewissen. Was ich tun will, ist jetzt einen roten Strich unter diese Rechnung tun, denn jetzt können Sie verwerten, was ich zu sagen habe. Und es geht nicht so sehr lange, bis ich das getan habe. Tun Sie einen roten Strich drunter. Hören Sie dieses. Ich will jetzt den Spieß umdrehen. Wo bekommen wir am meisten im täglichen Leben mit Genen zu tun? Also, das Samenkörnlein, wovon Jesus sprach, war Weizen, ein Weizenkörnlein. Und ein Weizenkörnlein ist ein Paket von Vorschriften, wie man Weizenpflanzen baut, plus etwas Öl, plus etwas Eiweiß, plus etwas Kohlenhydrate drin. Aber grundsätzlich ist ein Körnlein Genetik, ein Paket von Genetik. Also wenn man dann der Seemann ausgeht, um seinen Samen zu sehen, streut er Pakete von Genetik aus. Okay? Einige Körnlein kamen auf den Weg, wo sehr viel Verkehr war. Und da kamen die Mercedes 600 und die großen Autos und sie fuhren das platt und es gab keine Frucht. Also, fassen wir zusammen. Genetik, Information, okay, in den Körnlein, okay. Umwelt, kaputt, nicht okay. Ergebnis, null. Etwas fiel unter die Dornen, da wuchs es auf und wurde erstickt. Genetik, okay. Umwelt, nicht okay. Ergebnis, sehr mangelhaft. Etliche Pakete von Genetik fielen unter die Steine, wuchs auf, hatte kein Wasser. Ergebnis, mangelhaft. Information, Genetik, okay. Umwelt, mangelhaft. Ergebnis, lässt zu wünschen übrig. Jetzt kommen wir zu dem letzten. Etliches fiel auf einen guten Boden. Und da wuchs es auf und trug hundertfältig. Information, okay. Umwelt, okay. Resultat, beglückend. Strich unter die Rechnung, wegen Zeitmangel. Aber ändert nichts dran. Das Wort Gottes, sagt Jesus, ist das Samenkörnlein. Der Same ist das Wort Gottes. Lukas 8, 11, für die, die ihre Bibel haben. So, das Wort Gottes ist eine Vorschrift. Das Wort Gottes ist eine Vorschrift, die Ideen festhält. Viel, viel Wort Gottes. Also gut, Samenkörnlein, Genetik. Aber Samenkörnlein muss einen Boden haben. Eine Bibel in Ihrem Haus ist sehr schön. Aber auf dem Regal, wo es nur Staub sammelt, ist nicht viel wert. Denn das ist nicht der Boden, der gemeint ist für das Wort Gottes. Die Genetik. Wo ist der Boden? Der gemeint ist von Jesus für das Wort Gottes.
Ihr Herz.
Mein Herz. Aber der Boden, ihr Herz und mein Herz, kann eine verschiedenartige Beschaffenheit haben.
Kann sehr hart sein.
Und wissen Sie, wo Härte herkommt? Zu viel Verkehr drauf.
Sehr oft.
Okay. Während des Krieges hat mein armer Vater einen Herzinfarkt bekommen. All die Arbeiter waren weg vom Gut. Und er war ein alter Mann. Und ein großes Gut. Und er schafft es nicht. Und er hat gerade die Ernte reingebracht. Mit sehr wenig Hilfe. Alles haben geholfen, was sie konnten. Aber es waren zu wenige Leute da. Und die telefonierten mir rauf und sagten, Vater, er hat einen Herzinfarkt. Bitte deinen Professor, dass er die freigibt. Das Land war 44. Hungerte. Jetzt ging ich zu meinem Professor. Ich arbeitete an der Forschung. Und sagte, sehen Sie, was ich bekommen habe? Darf ich nicht, es ist Krieg. Und ich sagte, selbstverständlich müssen wir essen. Gehen Sie. Bin ich runtergegangen. An unser Gut war Lehmboden. Und all die Wagen während der Ernte sind über die Felder gefahren, um den Weizen da reinzubringen. Und als ich hinauskam, war es hart wie Beton. Hart wie Beton. Da bin ich zu meinem Bruder gegangen und sagte, was machen wir? Und er sagte, wir gehen zu unserem Nachbarn. Er kam auch. Wir haben uns die größten Massey Harris Traktoren geborgt, die es überhaupt gab. 6-Zylinder Diesel mit 6 Furchen hinter. Kennen Sie das? Ich kann auch das machen. Werden auf die Probe gestellt. Und da sind wir hingegangen mit diesen Scheinwerfern, abgeblendet gegen Fliegeralarm. Wir waren Tag und Nacht, er und ich, ablösend 12 Stunden, das Gut gepflügt. Tag und Nacht, 6 Furchen hinter er. Und als dann es fertig war, war es weich. Und dann sind wir drüber gekommen mit diesen großen Eckmaschinen. Dann haben wir es klein gemacht. Dann haben wir die Walze drüber gemacht. Und da sah es aus wie ein Zwiebelbeet. Richtig. Und dann sind wir reingegangen. Und dann haben wir Phosphor, Stickstoff, Weizenkörnlein, Gerstekörnlein, Roggen und alles, was es gab, da reingetan. Und nächstes Jahr hatten wir eine schöne, schöne Ernte. Hören Sie mal zu. Wenn Ihr Herz zu viel Verkehr drauf hat, muss es umgepflügt werden. Und Gott in seiner Gnade hat mich ein paar Mal umgepflügt. Das, was oben war, kam nach oben. Das, was oben war, kam nach unten. Und das, was unten war, kam nach oben. Tod, Krankheit, Not, Schrecken, alles haben wir gehabt. Und wissen Sie, Gott ist sehr gütig, dass er den Boden für das Wort Gottes günstig macht. Es hat absolut keinen Sinn, Leute tot zu predigen. Absolut keinen Sinn. Zeigt, dass der Mann, der das tut, nichts versteht von der Landwirtschaft. So ist das. Was Gott tut, ist, er gibt seinen Samen, seine Information, seine Vorschrift. Nicht, wie man neue Weizenpflanzen macht. Das ist in der Genetik. Er gibt uns die Vorschrift, wie man neue Menschen macht. Darf ich Ihnen jetzt ein Gen angeben aus Gottes Wort? Denn Gottes Wort ist das Samenkörnlein, die Genetik. Jetzt gebe ich Ihnen ein Gen aus Gottes Wort. Und Sie kennen dieses Gen. Wollen wir mal sehen, wie hart der Boden ist. Das Gen heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Information, kodiert auf Deutsch. Ist das auf Ihr Herz gefallen? Ich kann es Ihnen sagen, ob es hat, ob es drauf gefallen ist oder nicht. Ich sage es Ihnen, ich beweise es jetzt. Wenn ein Mensch weiß, dass er geliebt ist, wird er neu. Das größte Problem unter Studentenheit ist Einsamkeit und Zweifel, ob das Leben Sinn und Liebe hat. Ein Gallup-Poll, eine Rundfrage in letzter Zeit unter deutschen Studenten hat es gezeigt. Okay, ich kann es jetzt beweisen. Als ich eines Tages nach Hause kam, ich war nicht mehr jung, ich hatte sehr viel Zeit gehabt für andere Dinge und wenig Zeit, um meine Frau zu finden. Aber eines Tages kam ich nach Hause, ich hatte Studentenarbeit getan, hier auf dem Kontinent. Und als ich nach Hause kam, kam meine liebe alte Mutter, sie war beinahe 80 Jahre alt, an die Tür unseres Farmhauses in England. Und sie machte die Tür auf, sie streckte die Arme hoch und sie sagt, my boy, you're different. Mein Bub, du bist anders. Ich sagte so, Mutter, denn ich habe meiner Mutter nicht viel gesagt. Ich war das taugen Engländer nicht, die sind sehr, sehr reserviert. Ich sagte, ja, Mutter, was ist denn los? Sie sagt, Boy, hast du dich etwa verlobt? Ich sage, ja, Mutter, du hast die Diagnose richtig getroffen. Einige absolut 100% in Schwarze. So ist es. Und sie sagte, du siehst auch so aus. Lieben Leute, wissen Sie, wenn Sie wissen, dass Gott, Ihr Schöpfer, in Jesus, denn Jesus ist der Schöpfer, Sie lieb hat, wird dieses Gen, dieses Stück von Information, diese Vorschrift Gottes, das Wort Gottes ist das Samenkörnlein, wird das aufgehen und Sie zu einem neuen Menschen machen. Und wenn dieses eine Gen sie nicht neu gemacht hat, dann ist ihr Herz, ich darf es nicht schließen, Sie wissen selber besser. Deshalb muss er sie vielleicht umflügen und das zu einem Zwiebelbeet machen, dass eben die Frucht der Liebe Gottes aufgehen lässt. Wenn das nicht der Fall ist, die Genetik ist in Ordnung. Also hat Gott die Welt geliebt. Ist in Ordnung. Wer zweifelt daran? Es ist die Umwelt. Ihr Herz. Wenn das durchbrechen würde, hier in Zürich, wie ich es gesehen habe unter Studenten, auch im Osten, dann würde die Stadt so aussehen wie nach einem Besuch von Paulus. So ist das. Das eine Gen gebe ich Ihnen. Prüfen Sie, ob Sie ein Zwiebelbeet da haben. Da drin. Dass das aufgeht. Ich gebe Ihnen ein zweites Gen, da muss ich fertig machen. Denn Sie stehen so geduldig da. Ich gebe Ihnen dieses zweite Wort. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. Liebe Leute, Vergebung. Ich habe Vergebung nötig vor Gott und Menschen, das weiß ich allein, und andere auch noch dazu. Aber wenn ich weiß, dass jemand mir vergibt, Kraft seines Blutes, Kraft seines Todes für mich, meinen Sie, dass ich nicht dankbar bin? Ah, ich bin von Herzen dankbar für das, dass wenn ich vor Gott stehe, und es kann nicht mehr lange sein, die Jahre fliegen dahin, nicht wahr? Je älter, desto schneller. Wenn ich vor ihm stehe, dass ich ihm ansehen kann, sage, also hast du mich geliebt, dass du mir all meine Sünde vergeben hast. O Herr Jesus, ich danke dir für diese Information. Mache mein Herz so ganz richtig, dass dieses Wort, diese Genetik, in mir wachsen kann. Denn das dritte Gen ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Hand aufs Herz. Können wir das wirklich sagen? oder sind wir diese halb dahin schlafenden Christen? Ich habe so lange selber geschlafen. Es tut mir leid. Ich will es gut machen. Können Sie das auch sagen? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ihr lieben Leute, was ist das für Information? Was ist das eine Vorschrift, um neue Menschen zu bauen? Nicht um neue Weizenpflanzen zu bauen, sondern sie neu zu machen. Die Kommunisten, die schicken zu meinen Freunden in Genf, in Wien, die schicken zu denen, sie haben wiederholt geschickt. Wie macht man neue Menschen? Unser Paradies geht zugrunde an Menschen. Wir müssen sie neu machen. Wie tut man's? Sie sagen, bei uns so ein Baptisten hier haben 5 Billionen, die sich bekehrt haben in den letzten Jahren. Und die sind die zuverlässigsten Leute des Landes. Kannst du das nicht tun, sagten sie zu ihm, er ist frommer Katholik. Kannst du das Geheimnis uns nicht verraten, dass wir das auch tun können? Aber ohne Gott und ohne Jesus natürlich. Und er sagte, nein, denn es ist gerade Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn Christus nicht in uns ist, ist keine Hoffnung auf Herrlichkeit, sondern auf Misere. So wie wir heute Abend in Beirut sehen. Ihr lieben Leute, ich bin fertig. Eine neue Weizenpflanze schießt durch diesen weichen, schönen, vorbereiteten Boden des Wort Gottes. Haben Sie das Wort Gottes zur Hand genommen heute? Wie können Sie drin leben, wenn Sie es nicht zur Hand nehmen? Die Bibel auf dem Regal ist eine Anmaßung. Ja, ja, die Bibel ist absolut klar in diesem Punkt. Das Einzige, was nötig ist, ist, dass die Umwelt richtig ist. Aber wenn die Pflanze durchgekommen ist, ihr lieben Leute, was braucht die neue Pflanze dann? Soll ich Ihnen sagen? Oh, das braucht man. Die Sonne. Schießt die neue Pflanze durch den Boden, muss man Sonne haben. Darf ich es wagen bei der Elite von Zürich? Die Sonne, die mir leuchtet, ist meiner Jesus Christus. Und was braucht die Pflanze noch neben Sonne? CO2, Kohlendioxid, Luft. Der Geist Gottes weht, wo er will, wie der Wind. Man kann nicht sehen, wo er herkommt, wohin geht. Aber wenn wir das haben, dann haben wir die Basis der Zusammenarbeit zwischen Genetik und Umwelt. Wir beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns eine solch gute Botschaft gegeben hast. Vergib du, wo ich es nicht gut genug gemacht habe. Aber wir danken dir, dass du uns das Wesen dieser Botschaft gegeben hast. Hilf du uns alle prüfen, dass unsere Herzen vorbereitet werden, das Wort Gottes in unsere Herzen zu pflanzen, dass wir dann zu neuen Menschen werden. Wir danken dir für die Stunde zusammen. Amen.